Wow, herzlich willkommen hier bei uns im Herzen von der Stadt Zürich, der Homebase der City Church. Danke vielmals, Debbie Band. Stark, stark, Debbie, so wunderschön, euch zu sehen, anbeten, mit euch anbeten. Wir sind ein kleineres Grüppli heute. Hat es mit der Ferien zu tun oder echt mit dem Thema? Die Lehre vom ewigen Gericht. Aber wir wollen das nutzen und lasst uns doch nochmal aufstehen. Und links und rechts Hallo sagen, begrüßen jemanden, den ihr vielleicht noch nicht so kennt. Und wenn euch das Gesprächsthema ausgeht, dann erklärt einander doch die Lehre von der Auferstehung. In zwei, drei Worten. Wenn ihr wollt. Danke auch fürs Wasser. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann. Mich freut es, dass wir zusammen in dieser Lehre stehen. Die Grundlagen des Glaubens, Hebräer 6, 1 und 2. Wie es Jordan schon vorgelesen hat. Und unser Ziel ist ja, ich denke, das ist das Ziel von Gott, dass alle seine Nachfolger, alle Nachfolger von Jesus, die 6 Grundlehren können in kurzen Worten weitergeben. Das ist das Ziel, darum nehmen wir uns Zeit. Und jetzt machen wir doch mal einen Test. Jetzt nehmen wir mal die Lehre von der Umkehr von der toten Werk. Das ist nämlich die erste Lehre und die ist ziemlich gut verlinkt mit der letzten Lehre, die heute kommt, nämlich die Lehre vom ewigen Gericht, die wir heute starten. Und nimm doch mal einen Moment Zeit und sag deinem Nachbar, was versteht das Wort Gottes, was versteht man unter der Lehre von der Umkehr von der toten Werk? Was ist euch hängen geblieben? Was könnt ihr vielleicht jetzt gerade improvisieren? Versuchen das mal zu machen. Jawohl! Der Unterschied zwischen lebendigen und toten Werk ist, tote Werk dienen der Religion und lebendige Werk entspringen an einer Liebe zu unserem Herrn. Ganz kurz gesagt. Wie ist es denn mit der Lehre vom Glauben? Was sind dort Eckpfeiler? Schnappt euch vielleicht nochmal die Person auf der anderen Seite oder sonst auch nochmal die gleiche. Was ist denn Grundlehre vom Glauben? Wir Gläubigen. Lasst euch herausfordern. Komm, springt über den Gartenhag und schnappt euch jemanden. Hä? Du lernst eigentlich in dem, dass du weitergehst. Was ist denn die Lehre vom Glauben für uns Gläubige? Ist es gerade ein bisschen stiller geworden, gell? Ganz kurz gesagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Glaube ist eben nicht eine intellektuelle Tätigkeit oder eine Feststellung oder eine Überzeugung, sondern Glaube bedeutet Handeln und Gehorsam. Das ist die Lehre vom Glauben. Und wenn du sagst, ich bin ein Gläubiger, dann hast du nicht irgendeine Ideologie oder eine Philosophie, die du vielleicht mit anderen Menschen auch teilst, sondern du bist ein Handelnder am Wort Gottes und Jesus Christus gegenüber. Wenn ihr das auffrischen wollt, schnappt euch das Grundlagen Solid Ground, das wir dort bei der Tür haben. Da haben wir die ersten 2 Grundlehren nochmal zusammengefasst. Es eignet sich super auch für die stille Zeit. Es eignet sich auch für Powerteams und für die Häuser, um das durchzuschaffen. Ich habe da auch kleine Aufgaben formuliert, wo man könnte durchgehen. Und unser Ziel ist, dass wir als Church mindestens mal die 6 Grundlagen vom Glauben können in kurzen Worten weitergeben. Ja, sind ihr dabei? Heute ist ewige Gericht. Krasses Thema. Ich glaube, ich am meisten zittern vor dem. Dabei, es ist eben, wie meistens, ist eigentlich die Bibel ist relativ klar und wir werden Klarheit bekommen, was das Wort Gottes über das ewige Gericht sagt. Bevor wir aber in das reinsteigen, wenn wir euch doch noch einfach noch 1, 2 Geschichten erzählen vom Schwarzwald, wo wir gewesen sind. Habt ihr das Update gelesen? Habt ihr uns gesehen? Wer hat das Foto gesehen? Ja, okay. Also, das ist der Herr Giller gewesen, unser Förster, oder? Der uns den Schwarzwald gezeigt hat, den Bannwald, den Urwald von Deutschland, sind wir gewesen. Im Urwald von Deutschland. Es gibt einen Urwald. Und der ist nicht so weit weg. Und jetzt sind wir mit dem Herrn Giller. Und das war unser Ausflug. Aber abgesehen von dem haben wir eine Hammerzeit als Team. Wir haben uns reflektiert. Wir haben die Schritte, die Gott eingeleitet hat vor einem Jahr, reflektiert zusammen. Wir haben Statistiken ausgewertet. Wir haben viel geredet. Wir haben viel gebetet auch. Und es war einfach absolut fantastisch gewesen. Wir haben auch Problem besprochen, wo stehen wir an, wie gehen wir weiter. Und all das, die Resultate, möchten wir euch in der Vision Night vom 2. November weitergeben. Aber eben, wie gesagt, es gibt keine Überraschung. Und ich bin auch korrigiert worden, oder nicht ich persönlich, aber immer wenn wieder das Wort Kurswechsel gefallen ist, dass mir einen Kurswechsel gemacht hat, dann hat jemand aus unserer Mitte gesagt, der Ex hat gesagt, Leute, es ist kein Kurswechsel. Wir haben das schon immer wollen. Wir sind auf Kurs. Und das ist ein starkes Wort. Und ich kann euch schon das Motto erzählen vom kommenden Jahr. Wisst ihr noch, was das Motto vom letzten Jahr war? Wisst ihr das noch? Erleben und weitergeben. Das ist eigentlich das, was wir gemacht haben. Erleben und weitergeben. Und für 17 hat uns Gott das Motto gegeben, jünger sein, jünger machen. Glory. Nochmal konkreter. Wow! Leute, das hat Kraft. Wir haben starke Sachen erlebt. Ich bitte Susanne an Stage. Es gibt immer wieder so Wunder, die rausragen für mich, weil es einfach seltener passiert. Und du erlebst recht oft so Wunder. Und du hast dürfen einen gehörlosen Mensch heilen. Halleluja. Und zwar vor Zeugen, vor mindestens 15 Zeugen. Ich bin, glaube der Einzige, der nicht da war. Und erzähl uns, wie ist das gegangen, Susanne?
Ja, wir waren im Hotel und konnten dort feins zum Morgen essen, jeden Morgen. Und wir waren an einem Tisch, einem gemeinsamen Tisch, als ganzes Team. Und eines Morgens bin ich gekommen, sie waren eigentlich praktisch all da schon. Und dann sehe ich einen Mann, so einen Geschäftsmann, dort sitzen. Und es ist logisch, dann begrüssen wir die, wie man so ist. Einfach, ja, guten Morgen, wünsche einen schönen Tag. Oder weiss auch nicht, was ich gesagt habe. Und er schaut mich gross an und sagt, ich höre im Fall nichts, mein Gehörgerät ist kaputt. Und zeigt mir, wie es auf dem Tisch ist. Und dann bin ich zu einem Mann und habe gesagt, ja, ich kann für dich beten oder für sie beten, dass sie geheilt werden. Ich weiss nicht, was er verstanden hat. Er hat nur irgendetwas gemurmelt. Also mit Gott habe ich dann gar nichts am Hut. Und dann habe ich so gezeigt, ich würde gerne einfach die Hand auf sein Ohr legen und einfach beten, dass das aufgeht. Und ich weiss wirklich nicht, was er verstanden hat. Auf jeden Fall habe ich dann einfach meine Hand aufs Ohr gelegt, ganz kurz einfach gesagt, und im Namen Jesus Christus, Ohr, du gehst auf und du gehörst wieder. Und dann schaut er mich gross an und sagt, wow, das ist ja ein surrt so, es ist so ein Pfeifen in meinem Ohr. Und er hat gesagt, ja, dann bete ich gerade nochmal und habe nochmal gebetet. Und dann ist er so verschrocken, nimmt meine Hand und schaut sie so an und sagt, das ist kein Trick. Irgendetwas so etwas hat er gesagt. Und er hat einfach wieder gehört. Sein so Gehör ist aufgegangen. Und er ist... Er war so überwältigt, er hat gar nicht gross etwas gesagt. Ich habe einfach gesagt, dass Jesus ist. Viel mehr konnte ich nicht sagen. Er ist davon gelaufen, geht als Schnurstracks zu der Serviertochter und redet mit ihr, zeigt auf mich die Frau, hat einfach gebetet und nachher ist er gegangen.
Merci vielmals, Susanne. Danke, Jesus. Und wir beten auch für den Mann, der dich erfahren hat und für alle, die in den vergangenen Tagen einfach auch Zeichen von dir gesehen haben, Jesus. Wo du geredet hast, persönlich ins Herz hinein, wo aber auch Zeichen und Wunder empfangen haben. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns einfach verständige zu verständigen Menschen machst, die die Zeichen können deuten, richtig deuten und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Herr, bitte, bitte, gieß einfach deinen Geist nochmal ganz neu aus. Über alle Menschen, auch gerade da, alle Personen, die heute Morgen da sind. Wir machen uns das Herz weit auf für dein Reden, Jesus. Weil du allein bist würdig, du bist ewig. Und am Schluss endlich geht es um das, Herr, was du uns aufgetragen hast. Um das geht es, Herr. Und leg das in unsere Herzen, Herr. Dass wir für das leben, was wirklich zählt. Danke, Jesus. Amen. Ja, starke Sache. Wow, jetzt tauchen wir ein in das Thema, die Lehre über das ewige Gericht. Und zwar... steht es im Hebräer 6, als sechste Lehre, als Schlusslehre, als Schlusslichtli. Das Letzte, was ein Christ muss verstehen von diesen sechs Lehren, ist, Grundzeug vom ewigen Gericht können weitergeben. Und das geht's. Hebräer redet, wie die Bibel allgemein, sehr oft über das Gericht. Und so gewiss es dem Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So sicher, wie der Tod für uns alle ist, oder eben für die einen dann Verwandlung, das haben wir angeschaut, aber für den allermeisten, grössten Teil der Menschen ist der Tod sicher. So sicher ist, dass wir alle von Gott beurteilt werden. Du wirst von Gott beurteilt werden, dein Leben wird angeschaut, es wird alles offenbar werden in deinem Leben, es ist nichts, was du jemals wirst können vor Gott verstecken, und es wird vor dem Gerichtsthron von Gott Vater und Sohn sein. Warum ist die Lehre wichtig? Erstens mal, sie rückt die Stellung und die Verantwortung vom Menschen zurecht. Wer hat die Arena geschaut gestern? Okay, ist sie gestern gekommen? Am Freitag ist sie gekommen. Wir haben sie gestern geschaut. Dann. Und ich habe sie geschaut, weil ich auch gewusst habe, dass jemand von uns dort angegangen ist. Und es ist ja um christliche Werte gegangen. Und es ist ja ganz interessant, wie ein sehr grosser Teil der Bevölkerung einfach schlicht nicht damit rechnet, dass ihr Leben eines Tages mal von Gott wird beurteilt werden. Also das ist krass. Wenn du nicht weisst, dass es ein Gericht gibt, das ist wie wenn du würdest irgendeine wichtige Prüfung haben in der Schule. Also eine, was wirklich darauf ankommt, sei es die Lehre, LAP oder eine Gymiprüfung oder sonst irgendetwas Wichtiges. Und du nimmst es total auf die leichte Schulter und gehst raus, ein bisschen shooten. Machst gar nicht mit, nimmst es gar nicht ernst. Und dann eines Tages findest du raus, hey, das wäre im Fall wirklich ernst gemeint gewesen. Und die Lehre vom Gericht, vom ewigen Gericht, ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft, weil es eben nicht mehr, weil dann eben nicht mehr der Mensch im Zentrum ist und das Maß aller Dinge ist, sondern wie wieder Gott auf seinem Thron, in seiner Herrlichkeit, in seiner Allmacht das Zentrum wird. Zweitens, sie klärt den Mensch auf über das ewige Leben und über den Feuersee. Der Feuersee, wo alle Menschen und vor allem auch alle Dämonen reingerührt werden, die nicht am ewigen Leben teilnehmen und die Bibel sagt dem der zweite Tod. Die Lehre vom Gericht kann man nicht trennen von der Lehre vom ewigen Leben, Zurückführung ins Paradies, Zurückführung in den Urzustand oder dann eben in den ewigen Tod. Sie zeigt auf, die Lehre vom Gericht soll dir aufzeigen, dass dein Leben eine Prüfungszeit ist. Und da sind wir auch wieder total an einem anderen Punkt in unserer Gesellschaft. Wir leben, um uns zu verwirklichen. Wir wollen möglichst viel daraus rausziehen. Wirkliche in einem negativen Sinn, in einem Sinn, dass es für uns stimmt. Und die Lehre vom Gericht zeigt eben auf, dass die Zeit, wo du da auf Erden bist, letztendlich eine Probephase ist, eine Testphase, wo du dich entscheidest und dein Handeln, deine Taten, deine innersten Motivationen darüber entscheidet, wo du wirst deine Ewigkeit verbringen. Und auch das ist extrem wichtig, dass wir verstehen, aus welchem Blickwinkel wir unser Leben anschauen sollen. Und dann stimmt plötzlich das Wort, Kleines wird klein und Grosses wird gross. Sachen, die uns vielleicht enorm gross erscheinen zur Zeit, wo wir uns fast Zähne ausbeissen, wird plötzlich sehr, sehr klein, wenn man versteht, dass wir im Grunde genommen einfach in einer Prüfungszeit drin sind. Und zwar in einer Prüfungszeit nicht, die gegen uns ist, ein Vater, der gegen uns ist. Es gibt zwar immer Leute, die sagen, Gott ist kein Polizist. Ich sage mal, Gott ist auch ein Polizist. Er muss es ja herausfinden und er muss ja auch Regeln setzen. Aber Polizei ist in meinem Empfinden etwas Gutes. Einfach, um das einmal zu sagen, oder? Dankbar für sie und ich sponsore sie auch. Jetzt gerade letztens mit 120 Franken. Und, aber abgesehen von dem, das Leben ist eine Prüfungszeit und Gott ist wohlwollend und er möchte, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und nicht zuletzt zeigt die Lehre vom Gericht Gottes auch auf, wie wir als Menschen vor Gott bestehen können. Weil das Ziel vom Gericht ist ja nicht Vernichtung, Strafe, sondern das Ziel vom Gericht ist ewiges Leben, ist Belohnung. Und ja, das nimmt mich jetzt Wunder, wie der Begriff Gericht in dir geprägt ist. Ich bin ganz sicher, dass er sehr unterschiedlich geprägt ist. Für die einen ist es, sie wollen das Wort lieber gar nicht denken oder aussprechen. Und für andere ist es eine Wohltat, ist es eine Erlösung. Wow, endlich kommt Gerechtigkeit. Endlich kommt Ordnung von Gott wieder. Und so ist es auch. Das Gericht zeigt dir auf, wie du vor Gott kannst bestehen kannst, weil der Vater liebt uns Menschen, er liebt jeden Mensch. Und er hat jeden einzelnen Hand gemacht und knetet und geliebt und investiert. Und er will dich bei sich haben. Yes. Das sind mal so gewisse Grundlagen, warum die Lehre vom Gericht wichtig ist. Dann weitere Grundlagen. Da gehen wir heute, flitzen wir heute nur durch, aber ich muss es irgendwie an den Anfang nehmen. Wie die Lehre von der Totauferstehung, wo es eine erste Auferstehung gibt, nämlich Christus der Erstling, dann nachher zweitens alle, die Christus entgegengehen, Und dann gibt es eine zweite Auferstehung, wo alle anderen Menschen werden auferstehen und vor dem Gericht Gottes erscheinen. So gibt es auch zwei oder mehrere Gerichtsschauplätze. Und der erste Gerichtsschauplatz, der wird stattfinden bei der Entrückung, wenn die Gläubigen Christus entgegengehen und verwandelt werden in Auferstehungsleib, dann werden die Gläubigen gerichtet. Und zwar wird das Gericht immer im Haus Gottes zuerst angewendet. Und das ist das Preisgericht Christi. Das werden wir das nächste Mal oder das übernächste Mal anschauen. Da geht es um Belohnungen. Da wird niemand verdammt, sondern da geht es nur um Belohnung. Ebenfalls gibt es ein weiteres Gericht am Ende der Drangsalszeit oder Trübsalszeit, nämlich dann, wenn Christus zum zweiten Mal sichtbar auf die Erde kommt und dann werden die Heidenvölker gerichtet, die dann gelebt haben, oder? Da in dieser Zeit, Drangsalszeit. Und dann steigen wir ins Millennium hinein und am Ende des Millenniums, nach diesen 1000 Jahren, wenn der Satan noch einmal losgelassen wird, kommt das Endgericht, der grosse weisse Thron, wo dann alle Menschen, die bis dann noch nicht gerichtet worden sind, nochmal vor dem Thron Gottes erscheinen. Wir werden das anschauen. Da werden die allermeisten Leute werden in Feuersee kommen. Es gibt da zum Beispiel auch Leute, die werden auftreten, wie zum Beispiel Königin Saba oder die Männer von Ninive, die werden da gerichtet werden. Es wird eine gewisse Anzahl von Menschen geben, die werden ins ewige Leben gehen. Aber wer da noch nicht gerettet ist, der wird es sehr schwer haben, da reinzukommen. Also wir haben auf die einfache Art und Weise gesagt, drei Gerichtsschauplätze. Die Gläubigen zuerst, die Heidenvölker und am Schluss der grosse weisse Thron. Wir werden aber nochmal detailliert auf das eingehen. Ich möchte aber lieber jetzt zuerst nochmal ein paar Grundlagen legen, einfach über das Gericht, ganz grundsätzlich. Erstens einmal, wer richtet? Es heisst ja, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also ist es mal ganz klar, dass Gericht nicht bei uns Menschen ist und schon gar nicht während unserer Lebzeit hier auf Erden. Das Gericht über uns Menschen ist beim Vater. 1. Petrus 1,17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet und nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also im 1. Petrus 1,17 wird ganz klar deklariert, das Gericht gehört am Vater. Und wir haben auch zwei Eigenschaften, wie er richten wird, nämlich ohne Ansehen von der Person. Das heisst nicht, dass er nicht die Person anschaut, sondern dass er nicht auf äußere Merkmale eingeht, wie sozialer Status, Aussehen etc. etc. Sondern jeder wird nach seinem Werk gerichtet. Es gibt aber auch eine andere Stelle, Johannes 5,22, wo es heisst, denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Beide Aussagen stimmen. Das Gericht ist beim Vater, aber der Vater kann mit dem Gericht machen, was er will, und er hat es seinem Sohn übertragen. Und darum wird das Richten die Sache von Jesus Christus sein. Verstehen Sie das? Das sind so Stellen, wo, wenn man da nicht gewappnet ist, dann wird man schnell mal in die Enge treiben, aber da steht doch das und da steht das. Ich kann euch versichern, wenn es einen scheinbaren Widerspruch gibt im Wort Gottes, wenn man sich Zeit nimmt und das in der Tiefe studiert und anschaut, dann wird sich das in den allermeisten Fällen auflösen. Und die Sachen, die sich nicht werden auflösen, die werden sich später auflösen. Vielleicht, wenn wir bei Gott sind, will sagen, aha, so ist das gewesen. Und so ist es eben auch mit dem Gericht. Der Vater richtet, aber er hat sein Gericht am Sohn übergeben. Jetzt ist natürlich für uns wichtig, auch zu wissen, wie denn Gott überhaupt richtet, nach welchen Kriterien. Und für das gibt es Schlüsselstellen. Und gerade der Römerbrief, der ist enorm aufschlussreich, wenn es um die Kriterien geht. Das ganze Wort Gottes findest du überall Kriterien, wie ich jetzt auch im 1. Petrus zitiert habe. Aber wir bleiben mal einen Moment beim Römer. Und das erste Kriterium, das Gott danach richtet, er richtet nach der Wahrheit. Römer Kapitel 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Der ganze Kontext ist, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du andere richtest und verurteilst, wirst du dich selbst, wenn du richtest, selbst ver... Der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass Gottes Gericht auf der Wahrheit entsprechend über alle, die ergeht, die so etwas tun. Und da möchte ich auf das Wort Wahrheit zielen. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. Er sagt das von sich selber. Ich bin die Wahrheit, hat Jesus gesagt. Und ein Gericht kann nur an der Wahrheit gemessen werden. Und somit ist Gottes gerechtes Gericht oder Gottes Gericht gerecht, wie es der Wahrheit entspricht. Gott lässt uns nicht im Dunkeln, sondern er klärt uns auf über die Wahrheit. Und die Wahrheit findest du in der Bibel. Die Wahrheit findest du im Wort Gottes. Darum ist es wichtig, dass du die Wahrheit kennst und der Wahrheit entsprechend lebst. Wahrheit ist überhaupt ein absolut Grundelement vom Reich Gottes. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er selbst die Wahrheit spricht. Nichts ist zerstörerischer in Beziehungen als Lügen. Verheimlichen, vertrüllen, die Wahrheit nicht sagen. Und Gott lügt nicht. Gott sagt die Wahrheit in jeder Situation. Und Lügner haben es schwer, ins Reich Gottes zu kommen, wenn sie nicht umkehren. Das wird unmöglich sein. Lügen ist auch eine Sünde, die bei uns total als Kavaliersdelikt fast gilt. Notlügen, Lügen, um den anderen nicht zu verletzen. Aber Lügen, mit der Lüge fängt es an und Lügen haben bei Gott keinen Platz. Und sein Gericht wird der Wahrheit entsprechen. Das heisst, selbst die Menschen und selbst die himmlischen Wesen, die im Feuersee werden landen, werden müssen bekennen, Jesus ist Herr und es ist die Wahrheit. Keiner wird da innen im Feuersee geworfen werden und sagen, es ist nicht gerecht, es stimmt nicht. Krass, oder? Gottes Gericht ist Wahrheit. Wir haben jetzt wieder ist ein Zeitungsartikel, eine Person ist ausgewiesen worden und so weiter und so fort. Die einen nehmen die Stellung dafür, die anderen nehmen die Stellung dagegen. Die einen finden es unfair, die anderen finden es gerecht. Das sind alles menschliche Zuckungen und menschliche Beurteilungen. Es gibt eine endgültige Wahrheit und das wird die Grundlage sein, wo Gott dein Leben und mein Leben beurteilt. Und Gott sei Dank, die Wahrheit ist bekannt. Das Zweite ist, Gott richtet den Menschen nach seinem Werk. Römer 2,6. Der jeden vergelten wird nach seinen Werken. Schon krass, oder? Und das ist eben auch ein Augenöffner, wo für mich in den letzten Monaten klar geworden ist. Wenn du das mal verstehst, dass Gott uns nach seinem Werk wird, nach unserem Werk wird richten, dann verstehst du eben auch die Grundlagenlehre vom Glauben. Oder? Wenn es darum geht, dass du einfach das Richtige glaubst. Nämlich eben, dass Jesus gestorben ist, dass er Messias ist, dass er nach 3 Tagen verstanden ist und du kannst jede Doktrin richtig sagen und du bekennst dich dazu und du hast Glaubensbekenntnis und du bist ein Christ und du gehst in die Kirche und du glaubst das alles. Wenn das dich retten würde, dann wäre Gott nicht Gott und dann wäre Gott nicht gerecht, sondern Gott wird dich nach deinen Werk richten. Wie geht das jetzt auf? Wenn du wiedergeboren bist, wenn du von deinen Sünden umgekehrt bist, dann werden deine Werke, Wie sie? Tot oder lebendig? Lebendig. Wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du noch so religiös und gut sein, es wird ein totes Werk sein. Besonders wenn du es in Bezug auf Gott machst. Versteht ihr, was das bedeutet, nach Werk gerichtet werden? Das hat nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Aber das Werk, das aus deinem Leben rauskommt, gibt darüber Auskunft, ob deine Wiedergeburt passiert ist oder nicht. Amen. Ein wiedergeborener Mensch läuft in den vorbereiteten Werk und ist fruchtbar und trägt zum Wachstum vom Reich Gottes bei. Ihm wohnt die Liebe von Jesus Christus, Barmherzigkeit, um diese Seite zu beleuchten. Es ist ein Mensch, der gibt, wo nicht er im Zentrum steht, sondern Christus Natur hat. Aber es ist auch ein Mensch, der den Auftrag ernst nimmt und zu Jünger macht und Seelen heimführt zum Vater ins Haus, für das er gekommen ist und seinen Sohn gesendet hat. Jeder Mensch wird aufgrund von seinem Werk gerichtet werden. Und nicht aufgrund von seinem Glauben. Es sei denn, du verstehst Glauben im biblischen Sinn. Was nicht selbstverständlich ist und eine grosse Ausnahme ist. Die meisten Leute glauben, sie glauben das Richtige, sie haben ja ewiges Leben, sie sind gerettet. Oder? Das ist nicht Glauben, darum ist eben der Glaube an Gott die Lehre Nummer 2. Wenn du den Glauben an Gott verstehst, so wie er nämlich wirklich ist, dass du durch eine Verwandlung durchgehst, ein veränderter Mensch bist und anders lebst, dann rettet dich dein Glauben. Und dein Glauben alleine. Weil mit deinen Werken wirst du Gott nicht beeindrucken. Versteht ihr das? Habt ihr Rückfragen? Hat irgendjemand gerade eine Frage? Wichtiger Punkt, wo echte Konflikte ansprechen zwischen dem heutigen Freikirchentum, wie wir evangelikal unseren Glauben verstehen, und ins Wort Gottes wirklich steht. Versteht ihr den Unterschied? Du wirst aufgrund von deinen Werken gerichtet. Deine Werke werden aber Gott ehren, wie es in Johannes 15 heisst, oder? Wenn wir mir sind, werden wir viel Frucht bringen. Und meine Frucht wird der Vater ehren, weil wir wiedergeboren sind, umfassend Buße da haben und neu, als neue Menschen leben, im neuen Bund leben. Amen. Wer hat das verstanden? Ja, Mehrheit. Mega wichtig. Es gibt ein böses Erwachen. Du wirst dich auf eine falsche Gnadenlehre ausruben und du wirst sehen, dass der Muslim wird in den Himmel hineinkommen. Das werden wir nachher noch anschauen. Aufgrund von seinem Werk. Und du aber nicht, weil du dich auf dein Glauben berufst und deine Werke sind einfach nur Schrott gewesen. Traurig, hä? Oh! Gut. Also wir haben nach unserem Werk gerichtet. Und wir müssen keine Angst haben. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Und wir werden sie dann noch anschauen, oder? Das Gericht uns Christen. Ich habe keine Angst habe ich nicht, aber schon ein bisschen aufgeregt. Dann werden wir Menschen werden nach unseren Gedanken gerichtet. Römer 2,16. Am Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, lautet mein Evangelium durch Christus. Also da habe ich auch wieder aus dem Kontext gerissen. Ich will nachher noch auf den ganzen Kontext hineingehen, aber der wichtige Punkt ist, am Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird. Das ist der wichtige Punkt. Es gibt auch weitere Belegstellen, ich lese Nummer 2 vor, 1. Korinther 4,5. Darum richtet nichts vor der Zeit, das ist wieder ein Appell an uns, bis der Herr kommt, der auch das im Finstere Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Da in dieser Stelle, Korinther 1,4, geht es um das Gericht der Christen. Da geht es nicht um Verdammnis, sondern geht es um Belohnung. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Gott sieht nicht nur deine Taten, sondern er sieht vor allem auch deine Gedanken. Und Gedanken hat mit Motivation zu tun. Ja, was hat Jesus gesagt? Wer ist ein Ehebrecher? Der jetzt irgendwo da eine Frau abschleppt oder einen Mann abschleppt und mit ihrem Ehebruch begeht, ja, der ist Ehebrecher. Er hat es vollstreckt. Aber aus Gottes Sicht sind alle Ehebrecher, wo Frauen oder Männer und Männer und Frauen, das ist noch schlimmer. Nein, ist alles gleich schlimm. Ist nicht noch schlimmer, ist alles gleich schlimm. Ist einfach nicht einmal erwähnt. Alles, was du begehrlich anschaust und mit deinen Augen verschlingst und Kleider ausziehst, das ist schon Ehebruch. Gott schaut auf die Gedanken von Menschen. Das ist wiederum einfach so sympathisch, dass Gott eben aufs Innerste vom Menschen schaut. Und das lesen wir auch im Samuel, wo er den David ausgewählt hat, als König, sagt, schau, ich schaue im Fall nicht auf Grösse und alles, ich schaue aufs Herz vom Menschen. Es gibt jetzt auch wieder Leute, die sagen, die machen irgendeinen Schrott und sagen, ich habe es doch nur gut gemeint, oder? Und die versuchen sich selber zu beweihräuchern und gerecht zu sprechen, ich habe es nur gut gemeint. Nein, du bist nach deinen Taten gerichtet, nach deinen Werken, aber auch nach deinen Gedanken. Beides muss stimmen. Weil ein gutes Werk entspringt einem guten Gedanken, weil was du in deinem Herzen hast, das kommt wieder raus, oder? Oder dann eine weitere Belegstelle, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm geborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Also Hebräer 4,12. Auch da wieder, auf die eine Seite, wir werden einfach nochmal darauf aufmerksam gemacht, hey, du bist im Fall ein Glashaus. Du bist im Fall ein Glashaus. Gott sieht durch dich, er weiss alles. Hast du manchmal auch so Leute, die du so locker durchschaust? Also ich bin ja auch jemand, der mir locker durchschaut. Ich kann zwar ein Pokerface machen, aber grundsätzlich, mein Herz redet und mir sieht man ziemlich an, was ich denke oder fühle oder so in den meisten Fällen. Ich bin leicht zu durchschauen, oder? Und es gibt Menschen, die sind leicht zu durchschauen und es gibt Menschen, die sind, da weisst du wirklich nicht, was in denen abläuft, oder? Du schaust an und hast keine Ahnung, du redest eine halbe Stunde, weisst nicht, was es in ihnen auslöst, oder? Die bitte ich mich noch um kleines Feedback, bevor man sich trennt, dass ich weiss, was ist jetzt da los? Manchmal ist der Hammer und manchmal ist die Hölle, oder? Es gibt beides. Aber vor Gott sind wir ein offenes Buch. Bist du ein offenes Buch? Und das versucht der Schreiber vom Hebräerbrief klar zu machen, aber nicht wieder. Und das ist eben ganz wichtig. Jetzt muss ich einen Link machen. Was braucht es, damit man Gott gefallen kann? Hebräer, was heisst es dort, die beiden Eigenschaften? Erstens, Hebräer, ich glaube es 10 oder 11 ist das. 11 her. Glauben, dass es ihn gibt. Und das Zweite? Glauben, dass er jedem Belohner ist, oder? Und der zweite Punkt, dass jedem ein Belohner ist, das zielt ja direkt auf die Identität, dass du nämlich glaubst, dass Gott gut ist. Verstehst du? Wie damals der die Talente bekommen hat und vergraben hat mit der Ausrede, ja, du bist ein Böse, habe ich nichts mehr gemacht. Oder? Und wenn es jetzt um Hebräer 4,12 geht, dann sagt Gott uns nicht, pass auf, ich sehe alles und zittere und habe Angst vor mir, weil ich weiss mehr als du. Oder? So quasi, ich weiss nicht etwas von dir, hä? Wo du vielleicht nicht weißt und dann bist du in Angst und Zittern. Nein, er sagt, schau, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es ist ein Richter von den Gedanken und Gesinnungen vom Herz. Wiederum mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit, ist es mir möglich und ist es dir möglich, in einer ernsthaften Selbstprüfung herauszufinden, ob deine Gedanken vor Gott werden bestehen. Ist das nicht gut? Also es ist alles anders als eine Angstmacherei. Er spielt einfach mit offenen Karten und sagt, schau Mensch, erstens, ich weiss alles, ich sehe alles und zweitens, prüf dich selber. So wirst du bestehen. Das ist mir extrem ein grosses Anliegen, dass man versteht, dass es ein liebender Vater ist. Es ist ein liebender Vater. Und es ist nicht einer, der versucht, dir dann am Schluss irgendwo noch einen Fehler runterzujubeln, den du nicht gewusst hättest. Sondern er ist offen und transparent. Kommen wir zum letzten Punkt, haben wir schon gehabt. Gott richtet ohne Ansehen von der Person. Darum hat ja die Justiz ja auch die Augen verbunden, was ich eigentlich nicht so eine gute Idee finde. Weil sie sollte eigentlich schon ein bisschen schauen. Aber das ist der Grundgedanke dahinter. Römer 2,11, denn bei Gott, Justiz ja kennen den Statue, wie die Gericht am Staat, hat doch immer so ein Band über, oder? Über die Augen, oder? Eben zum eigentlich Gerechtigkeit symbolisieren. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das bedeutet, unser irdischer Status, was wir meinen, wir sagen und wir haben und wir sind und vielleicht auch Stellungen, die wir bei Menschen haben, das gilt bei Gott alles nicht. Nicht, dass er verächtlich drauf schaut, aber es bedeutet ihm einfach nichts, weil er eben nach der Wahrheit, nach dem Werk und nach den Gedanken richtet und nicht nach dem Kreuzli auf der Uniform oder der Stellung in der Kirche. Und das kann für viele Menschen eine Gefahr sein, die vielleicht in der Gesellschaft irgendwo eine höhere Stellung haben. Auch in einer Kirche vielleicht eine höhere Stellung haben oder irgendwo. Und einfach per se durch ihre Position meinen, sie hätten es schon geschafft. Das ist eben nicht so. Das finden wir immer und überall. Das ist uns völlig klar. Jesus hat uns das auch vorgelebt. Keine ansehende Person. Ich möchte jetzt aber den Satz oder diese Stelle möchte ich noch weiter ausführen, weil für mich ist das wirklich eine der absoluten Schlüsselstellen zur Gerechtigkeit, was jetzt kommt. Also Römer Kapitel 2, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Einverstanden? Also, was heisst das? Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen. Das heisst, wenn du das Gesetz von Mose nicht hast, Beispiel, oder? Dann wirst du halt ohne das Gesetz von Mose verloren gehen. Wenn du das Gesetz von Mose hast und das gebrochen hast, wirst du halt mit dem Gesetz von Mose verloren gehen. Wenn du halt im christlichen Land bist und meinst, du bist wiedergeborener Christ, aber du bist es nicht, weil deine Werke und deine Gedanken ganz eine andere Sprache redet, dann wirst du halt mit im christlichen Glauben verloren gehen. Oder? Kannst du sagen, ja, ich bin da, der City Church gsi, mein Leben lang. Kein Ansehen der Person. Jetzt komme ich dann zum Moslem zurück, wo ich vorher gesagt habe. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Versteht ihr wieder? Es geht nicht darum, was du hörst, sondern ob du nach dem, was du weißt, entsprechend handelst. Also Gottes Gericht ohne äußeres Ansehen der Person bedeutet auch, dass Gott, der Mensch, wird aufgrund von seinem Erkenntnisstand richten. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja bewirken, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Am Tag, da Gott das Verborgene, jetzt sind wir wieder bei dem Vers, der Menschen richten wird, lautet mein Evangelium durch Jesus Christus. Also, was bedeutet das? Gott ist wirklich gerecht. Und darum habe ich das vorher mit dem Moslem angefügt. Gott hat am Menschen ein Gewissen gegeben. Und das Gewissen spricht ihn frei oder klagt ihn an. Und so wie der Abraham durch seinen Glauben gerettet worden ist, auf welchen Glauben? Was war denn der Glaube von Abraham gewesen? Gehorsam. Vertrauen. Oder? Das ist Glauben. So wie der Abraham durch seinen Glauben gerettet worden ist an Gott, kannst du ganz sicher sein, dass Gott Menschen wird retten, wo nie vom Namen Jesus Christus gehört haben, wo nie den Namen Jahwe gehört haben, wo nie das Alte oder das Neue Testament in der Hand hatten, wo überhaupt keine Ahnung haben, aber, nach ihren Werken und nach ihren Gedanken werden sie gerichtet werden. Und sie werden mit Gott im Paradies sein. Ist unser Gott gerecht oder nicht? Das steht da in der Bibel. Und der Grund ist, also es geht jetzt nicht darum, dass man ins humanistische Evangelium rutscht und sagt, juppidu, alle sind gerettet, der hat es ja nur gut gemeint. Nein, es sind die gleichen Maßstäbe, werden an diesen Personen angesetzt, wie er an dir angesetzt ist, wo Christus kennt, aber halt auf einem anderen Niveau. Und wenn dein Gewissen dich anklagt und du handelst gleich in der Sünde, dann spielst du mit deinem Heil und der Heil wird verloren gehen. Alle könnten Gott erkennen. Römer 1,18. Denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Hast du das verstanden? Stelle ich einen schwierigen Satz wieder. Aber ein wichtiger. Erstens, Gottes Zorn wird offenbar werden über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Es wird ein Gericht geben, es wird ein ewiges Gericht geben, es wird ein Feuersee geben, es wird einen zweiten Tod geben. Gott wird gerecht richten. Aber die Menschen, die die Ungerechtigkeit lieben, haben keine Entschuldigung. Weil da heisst es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar geworden ist, weil jeder Mensch kann etwas von Gott erkennen, da Gott es offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, okay, man sieht ihn zwar nicht, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, was sind seine Werke? Das ist der Mensch, die Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen. Du kannst durch Nachdenken und Beobachten von unserer Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Amen. Das sagt der Römer. Und aus dem Grund hat kein einziger Mensch eine Entschuldigung. Und es ist stolz und arrogant, wie viele Leute heute über Gott urteilen und über seine Schöpfung und sich noch als Atheisten ausgeben. Weil sie könnten ansitzen und sie könnten nachdenken und sie würden zum Schluss kommen, es gibt einen Schöpfer und die sich in der Geschichte ein bisschen auskennen, Philosophie, Mathematik etc., die wissen, dass sehr, sehr intelligente Leute und Denker zum Schluss gekommen sind, es gibt Gott. Und die sind schlauer gewesen als wir alle. Also wenigstens als ich, vielleicht nicht als du. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Erstens, kein Mensch hat eine Entschuldigung. Keine. Gott schaut, richtet nach Wahrheit, richtet nach Werk, richtet nach Gedanken, schaut nicht aufs Äußere. Und Gott sucht jeden Mensch und er macht es jedem Mensch möglich, in die Ewigkeit einzugehen. Was bedeutet das jetzt für uns Christen da in dem Land, wo wir genau das klare Evangelium haben? Logischerweise wird der Maßstab vom Gericht nach unserer Erkenntnis abgehen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Das ist der Hammer, nicht? Gott ist gerecht. Amen. Gott ist gerecht. Sag mal, Gott ist gerecht, wenn du das auch empfindest. Gott ist gerecht. Er ist gerecht. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen. Jesus ist Herr. Es ist sowas von offensichtlich. So viele Menschen schauen zur Nacht in den Sternenhimmel und erkennen, wow, es muss doch da einer sein. Aber dann denken sie, was wäre die Konsequenz? Wie viele Menschen kommen nicht zum Leben, kommen nicht zum lebendigen Glauben, weil sie Sex mehr lieben als Gott? Weil sie nicht wollen auf außereheliche Geschlechtsverkehr verzichten? Wie viele Menschen verlieren ihre Seele wegen dem? Wie viele Menschen sind das? Wie viele Menschen werden niemals mit Gott zusammen sein, weil sie dermassen euren Geld und euren Geiz hängen? Aber wenn sie mal würden nachdenken und in den Himmel schauen und in die Berge gehen, und darum sage ich ab und zu, die Schöpfung ist nicht schlecht, dann würden sie auf die Idee kommen, ich muss mein Leben ändern. Und ihre Tat, ihr Werk, das einem Gedanken, einer Motivation entspringt, wird ihnen ewiges Leben bringen. Amen. Und in unserer Kultur werden sie Christen werden, sie werden Jesus erkennen und sie werden die ganze Wahrheit haben. Versteht ihr? Die Liebe zu den Sünden, das ist das, was der Feuersee füllt. Es ist die Liebe zu den Sünden. Ich habe selber in meinem nächsten Umfeld Beispiele von Menschen, die nicht umkehren wollten. Nicht, weil sie dass sie das wahr empfunden hätten, sondern weil sie so gebunden waren zu ihren Sünden, zu ihrem Stolz, zu ihrer Eigenwille und Rebellion. Und weil sie eben der erste Punkt, dass Gott das Zentrum ist und nicht wir, nicht haben akzeptieren wollen. Darum ist die Lehre vom Gericht so wichtig, meine Lieben. Gott ist gerecht und er gibt uns allen eine Chance. Und du bist glücklich, wenn du dein Leben der Wahrheit von Gott unterordnest. Weil es ist eine Prüfungszeit, es sind 80 Jahre. Und dann wirst du beurteilt und dann wird das Gericht für dich etwas Schönes werden. Wenn du wiedergeboren bist, deine Sünden bekannt hast, abgewendet hast und nicht mehr drin läufst, dann freust du dich auf den Moment. Wenn du aber genau weißt, du handelst nicht in einer Überzeugung gemäss, ja, dann, keine Ahnung, hat ja auch Angst. Versteht ihr? Gott ist würdig. Er ist ein Vater, er lässt uns ein. Halleluja. Also jetzt noch eine Frage, die sicher auftaucht ist, die immer wieder kommt. Was ist denn, ich habe einfach gedacht, das passt da noch zu der Grundlage rein. Was ist denn mit dem Wort, richtet, damit ihr nicht gerichtet, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Das habe ich auch schon ab und zu gehört. Die wissen, wir als City Church, wir sind eher eine Kirche, wo wenn es eine engere Richtlinie gibt, oder, dann fahren wir lieber die enger. Ja, sicher. Also, wenn jetzt du etwas an meinem Kleidungsstück bemängelst, sagst du, das ist falsch, ist auch schon vorgekommen übrigens. Schon länger her. Ich gehe jetzt nicht auf Detail ein, aber gleich. Dann habe ich das angeschaut, vor dem Spiegel gestanden, dann komme ich schon ein Witz. Aber selbstverständlich habe ich danach gehandelt. Für mich ein gutes Beispiel, unser Buchhalter, der Matthias Faes. Früher, ganz früher, mein Gewissen noch sehr locker gewesen in vielen Sachen. Nicht der Sünde gegenüber, der moralischen Sünde bin ich immer schon extrem streng gewesen, aber zum Beispiel Raubkopien, das Programm, das wir brauchen. Wäre für mich überhaupt kein Problem gewesen, das runterzuladen. Hat ja genug dort oben. Aber er hat gesagt, Hans, das ist gestohlen, das können wir nicht machen. Für mich völlig klar gewesen, wir ordnen uns dem unter. Also wir in der City Church, auch die Frage, wie gehen wir mit der Sexualität um? All die Fragen, die wir auch in dieser Serie behandelt haben. Wie gehen wir mit Lügen um? Wie gehen wir mit Wüst oder schön reden um? Da merken wir in der City Church, wir meinen das wirklich ernst. Und wir nehmen den schmalen Weg. Wenn es irgendwo noch ein bisschen schmäleren gibt, dann nehmen wir den schmäleren Weg. Oder? Und was ist eigentlich der Grund? Was ist echt der Grund? Weil der Paulus lehrt uns eben, schau, wenn du durch dein Verhalten jemanden in Gefahr bringst, mach es nicht. Wenn du dein Verhalten jemanden ins Nachdenken und ins Zweifeln bringst, mach es nicht. Und darum, oder, fühle ich mich frei auf dem schmalen Weg. Weil der ist gegen oben weit offen. Und aus dem Grund hören wir manchmal auch, ihr seid gesetzlich oder richtet oder weiss ich was, oder? Ihr richtet. Sollst nicht richten. Habe ich letzte gehört, sollst nicht richten. Und ich habe in meinem Herz keine Resonanz gehabt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich die Person gerichtet habe. Und es wird manchmal ein bisschen zu locker gesagt, du sollst mich nicht richten. Richten nicht. Ich will euch sagen, was es heisst. Was Jesus gemeint hat und was richten heisst, ist ein abschliessendes Urteil fällen über jemanden. Ein abschliessendes Urteil. Du bist so und darum ist es so und da Himmel oder Hölle, keine Ahnung. Das ist Richten. Und vor dem sollen wir uns absolut hüten. Aber, meine Lieben, was bedeutet denn das? Sollen wir uns einfach die Augen zumachen und zu nichts mehr Meinung haben? Weil wir nicht richten dürfen und Angst haben, wir könnten jemanden richten? Nein, natürlich nicht. Das Wort Gottes fordert uns auf, zu beurteilen. Beurteilen. Mit dem Geist von Gott. Und das Wort Gottes fordert uns auf, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Also, richten, das geht für uns gar nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn du in deinem Herz ein Urteil über einen Menschen gefällt hast, abschliessend, dann heisst im Wort Gottes, Gott wird das gleiche Urteil über dich auch fällen. Also, wir müssen gar nicht darüber spekulieren, ob der Hitler jetzt gerettet ist oder im Feuersee. Das steht uns nicht zu. Ich nehme extra als Extrembeispiel. Es steht uns nicht zu und schon gar nicht der Mitmensch. Aber, es bedeutet nicht, dass wir nicht aufgrund vom Wort Gottes einander ermahnen sollen. Versteht ihr den Unterschied? Und das hat nichts mit Richten zu tun. Weil, wenn du jemanden ermahnst, dann tust du es aufgrund vom Wort Gottes. Dann sagst du, so wie du lebst, sagt das Wort Gottes, das ist Sünde, das ist falsch, hör auf, kehr um. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir auch wieder ein Problem. Dann sind wir nämlich kein Wächter und kein Warner. Und Gott erwartet das von uns. Also ich hoffe, ich kann euch auch diese Frage klären heute. Was ist der Unterschied zwischen Richten und Ermahnen? Weil sonst läuft es nämlich so, dass wir Not und Elend sehen und sagen, ja, nein, ich darf nichts sagen, ich würde ja den richten, oder? Nein, wir dürfen aus grundsätzlichen Überlegungen und Empfindungen nicht richten, aber wir sollen aus Liebe und Fürsorge ermahnen. Und in dem Ermahnen ist immer ein Spielraum. Immer. Es kann sein, dass wir uns täuschen, es kann sein, dass wir etwas dazulernen, es kann sein, dass wir die Seele retten, es kann sein, dass wir einige Schlagen bekommen. Alles ist möglich. Aber Ermahnung ist etwas Wichtiges. Halleluja. Ich weiss, es war ein riesen Paket für euch alle, aber das ist ja noch gar nichts. Das sind wirklich nur mal Grundlagen. Ich freue mich mega, wenn es um den Richterstuhl Christus geht, wo wir wiedergeborenen Jünger mal werden erscheinen. Und die Lehre, die wir jetzt heute gehört haben, da will ich jetzt einfach noch mal fest beten, dass sie die Grösse und die Liebe von Jesus uns vor Augen führt. Wir sagen nämlich, seine Güte wird dich zu Bussen führen. Das heisst auch Römer. Also, die Güte von Jesus, wenn du erkennst, wie gut das er ist, wird dich das auch gerade noch mal zur Buße führen. Wie gut das das meint. Und wir haben heute gelernt, dass Gott gerecht ist. Dass jede Zunge, jedes Knie wird bekennen, unser Jesus ist Herr und er ist gerecht. Und wir haben aber auch gelernt, dass Gott alles weiss, auch über dich. Und dass es nicht toleriert, dass du anders handelst, als du Offenbarung hast. Das ist null Toleranz. Wenn du anders lebst, als du Offenbarung hast von Gott, musst du sofort umkehren. Du kannst nicht rauslaufen und weiter sündigen. Geht nicht, das ist viel zu gefährlich. Wenn du jetzt herausgefunden hast, dass du gar nicht wiedergeboren bist und von deinen Sünden willst umkehren und sterben mit Jesus und verstehen mit ihm, das nennen wir Taufe, dann komm nachher auf uns zu. Du kannst heute Nachmittag getauft werden im Namen Jesus, wenn dein Herz bußfertig ist und du willst umkehren. Halleluja. Glory, ich bete und wir werden nochmal mit der Band, gell, werden wir nochmal einen Song machen, dass wir das können verarbeiten, alles nochmal. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, wie du uns wirst beurteilen. Und danke, dass wir keine Angst haben müssen, weil deine Gnade ist gross, Herr. Du nimmst jeden an, der deinen Namen anruft. Du verwandelst jede Person, die umkehren will. Ja, deine Liebe ist wirklich greifbar. Halleluja. Ich danke dir auch, dass du einfach gerecht bist. Dass du gerecht bist und dass ich mich ganz in deine Hand kann fallen lassen. Wir alle können uns einfach ausruhen, weil das Gericht ist bei dir und nicht bei uns. Wir müssen nicht richten. Wir müssen das nicht. Wir dürfen einfach unser eigenes Leben in deinem Licht anschauen und uns das Beste geben. Ja, danke Jesus. Ich bitte dich auch, dass du jetzt einfach nochmal tief in zu den Menschen redest. Alle, die das hören, dass die Frucht ist Gottesfurcht, Liebe und Gehorsam. Dass wir die Zeit auf dieser Erde, die Prüfungszeit einfach auch können so leben, dass wir richtig Freude haben daran. Dass wir Freude haben, in dieser Prüfung hineinzustehen. Dass wir den Plausch haben, dass wir in voller Kraft und Liebe mit dir unterwegs sind, Vater im Himmel. Danke, Jesus. Ich bitte dich für jede einzelne Person, dass der Samen von dieser Botschaft aufgeht. Amen.